Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno.
Ungarn hätte heute keine Chance mehr, in die EU aufgenommen zu werden.
Orbán Viktor.
Ich hoffe, in alle Land ein bisschen Patriot sein. Wie das ist bei uns.
Orbán Viktor.
Ich bin ein Christ, ein ungarischer Christ. Und was in der EU passiert, ist gegen Christen. Ich bin überhaupt nicht damit einverstanden.
Orbán Viktor. Ungarn ist über 1000 Jahre alt. Wir haben Europa immer gegen die Moslems verteidigt und das tun wir auch heute noch.
Wir leben in einer Diktatorship in Viktor Orbán.
Ja, ganz genau, wie Sie hören, wir sprechen heute in 8 Milliarden nicht über Donald Trump. Aber ohne einen selbstverliebten Populisten wird es auch diesmal nicht gehen. Wir sprechen nämlich über einen der größten Trump-Fans unter Europas Staatschefs. Wir sprechen über Viktor Orbán, seit 10 Jahren Ministerpräsident in Ungarn. Warum wir das tun, ahnen Sie vermutlich auch. Ungarn und Polen blockieren gerade die komplette EU. Sie weigern sich schlichtweg, dem EU-Haushalt zuzustimmen. Und das muss nun mal einstimmig geschehen, sonst fließt kein Cent. Es geht schließlich um sagenhafte 1,8 Billionen Euro. Wir wollen heute den Schwerpunkt auf Ungarn setzen, obwohl, wie gesagt, auch Polen blockiert. Und darum stellen wir heute in 8 Milliarden die sehr simple Frage, warum um Himmels Willen macht das Viktor Orbán? Ich spreche heute mit zwei absoluten Experten auf dem Gebiet. Zum einen mit Jan Puhl, Auslandsredakteur beim Spiegel mit Schwerpunkt Osteuropa und mit Professor Martin Schulze-Wessel von der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Er lehrt dort Geschichte Ost- und Südosteuropas. Anfangen möchte ich aber mit Jan Puhl, meinem Kollegen. Also Jan, für mich, der in den letzten Wochen praktisch in einem stetigen Donald Trump-Joe Biden-Fiebertraum war. Was genau ist gerade in Brüssel passiert und welche Rolle spielt da Viktor Orbán?
Das Problem ist, dass Polen und Ungarn den EU-Haushalt, an den auch ein großer Batzen Geld für die Corona-Hilfen geknüpft waren, blockiert haben. Dieser Haushalt muss einstimmig verabschiedet werden. Das haben sie gemacht, weil sie den Rechtsstaatsmechanismus ablehnen. Der Rechtsstaatsmechanismus ist ein Werkzeug, ein juristisches, das sich die EU in die Hand gibt, um eben Rechtsstaatsverletzungen, wie zum Beispiel Verstöße gegen die Gewaltenteilung oder gegen Menschenrechte oder Ähnliches, in allen EU-Ländern im Grunde ahnden zu können. Das würde so laufen, dass die Kommission so einen Rechtsstaatsverstoß feststellt und dann innerhalb des EU-Rates eine qualifizierte Mehrheit, also die Mehrheit der Staaten, die berät dann über Sanktionen, die angemessen sein müssen.
Ich glaube, dass man, bevor man jetzt konkret über die Motive dieses Vetos zum EU-Haushalt spricht, vielleicht ein wenig in die Vergangenheit sollte. Vielleicht muss man ein wenig verstehen, wie das Hin und Her zwischen Orbán und den europäischen Institutionen in der Vergangenheit war. Als vor gut 2 Jahren das EU-Parlament über Rechtsstaatlichkeit in Ungarn debattierte, kam der Ministerpräsident, also Orbán persönlich, nach Straßburg und sagte dort das.
Das Ungarn werden Sie verurteilen, das seit 1000 Jahren Mitglied der europäischen christlichen Familie ist, dass Ungarn, das mit seiner Arbeit und wenn es sein musste, auch mit seinem Blut beigetragen hat zur großartigen Geschichte Europas. Das Ungarn werden Sie verurteilen, das sich aufgelehnt hat, zu den Waffen gegriffen hat gegen die größte Armee der Welt, die Sowjets, und das schwere Blutopfer gebracht hat für die Freiheit und für die Demokratie. Und als es sein musste, die Grenzen geöffnet hat für die ostdeutschen Mitmenschen.
Also wenn ich Orbán richtig verstehe, dann ist nicht zuletzt das Argument, weil Ungarn vor 30 Jahren den Ostdeutschen die Ausreise in den Westen erlaubt hat, sollte Europa heute nicht mit Rechtsstaatlichkeit kommen. Dennoch gab es unter den EU-Parlamentariern Abgeordnete, die Orbán damals verteidigten. Nigel Farage zum Beispiel von der britischen UKIP.
Well, Mr. Orbán, thank God there's at least one European leader prepared to stand up for his principles, his nation, his culture and his people in the face of such extreme bullying. Thank God you're there, is all I can say. And I'm sure the Hungarians of a certain age today will have brought back many dark memories. You're here at a show trial.
Andere EU-Parlamentarier, zum Beispiel der Belgier Guy Verhofstadt, hatten allerdings schon bei früherer Gelegenheit klargemacht, was sie von Orbán halten.
But let's be honest. A lot changed since 1990 and since 1989 when we saw each other. You changed. You dumped your democratic principles. And in a certain way, you don't, yeah, you say it openly. I want to create not a liberal democracy, but I want to go to an illiberal state. And the list is long for the moment. What you have done, harassing NGOs, chasing away critical media, building walls, your attempt also, your opinion to reinstate the death penalty in your country, even when it is not possible based on our treaties. And now you have decided to close down a university. And my request to you is, how far will you go? What is the next thing? Burning books or so? On the place before the parliament in Hungary? The so-called Lajos Kossuth Square? Is that the next thing? And so, when I'm looking to you, you seem proud of it. Fantastic that I can tell it all here. And what I see more and more is not a proud conservative, because in the meanwhile you have become a proud conservative. No, I see a sort of modern-day version of old communist Hungary, economic protectionism, excessive nationalism, the search of an illiberal state. And you see enemies everywhere of the Hungarian state. You see enemies in the energy sector, you see enemies in the media, you see enemies in the NGOs, you see enemies now also in the academic world. It's like Stalin or Brezhnev or back. They had also that time of paranoia. It's not enough to have a majority in a democracy. You have to chase them. You have to go after them when they have an other opinion.
Ungarns Premierminister Viktor Orbán und seine Partei haben hohen Zugriff auf Gerichte. Sie haben vor allen Dingen auch Medien über verschiedene Mittel unter Kontrolle gebracht. Jetzt haben sie blockiert den Haushalt, was alle, sie selber auch, schmerzlich treffen würde. Es geht um zig Milliarden Euro, nicht nur Corona-Hilfen, sondern eben auch Strukturhilfen, Landwirtschaftshilfen und alles. Polen und Ungarn haben beide im Grunde ihren wirtschaftlichen Fortschritt der letzten 20 Jahre, seit die in der EU sind, oder 16 Jahre sind 2004 beigetreten, vor allen Dingen diesen EU-Hilfen zu verdanken. Also es würde sie empfindlich treffen.
Und trotzdem machen sie es. Und man fragt sich natürlich, warum, Professor Schulze-Wessel? Hat sie denn das Verhalten von Orbán überrascht?
Eigentlich hat es mich nicht überrascht, weil man diese Frage ja verstehen muss vor dem Hintergrund von Orbáns Machtstrategien. Und die sind zunächst einmal innenpolitisch zu verstehen. Also Orbán steht ja 2023 wieder zur Wahl. Und er wird alles dafür tun, ein Lager zu bilden, das ihm eben seine sichere politische Mehrheit und seine Macht wieder gewährt. Er befürchtet tatsächlich, dass durch ein Rechtsstaatsmonitoring, was eben zusammen mit den Hilfspaketen kommen würde, dass dadurch die politische Souveränität Ungarns eingeschränkt werden würde oder besser gesagt, seine Fähigkeit, den politischen Prozess und die öffentliche Meinung zu beherrschen. Wenn er jetzt diese Hilfsgelder in Frage stellt, so ist es für die ungarischen Bürgerinnen und Bürger zunächst einmal ja virtuelles Geld. Also es wird jetzt heute kaum jemand Verluste sehen, wenn dieses Geld nicht kommt. Ungarn verteilt selbst Gelder, dies allerdings sehr selektiv, also wenig an die kleinen und mittleren Unternehmen. Dagegen werden regierungsnahe Netzwerke bevorzugt. All das zielt auf eine Machtbildung hin, die geeignet ist, die öffentliche Meinung wie gewohnt zu beherrschen. Orbán regiert ja schon seit 10 Jahren und hat große Meisterschaft dabei entwickelt.
Wir, Ungarier! Angestachelt von einem Anführer, der sich vereint mit anderen Hardlinern ein migrantenfreies Europa erträumt.
Salvini fordert ein neues Europa. Richtig, wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen.
Ich glaube ja, dass Orbán der Prototyp des populistischen Politikers ist, mit dem wir derzeit zu tun haben. Orbán hat sich profiliert gegen ein postkommunistisches Establishment, das bis 2010 an der Macht war und in etliche Korruptionsaffären verwickelt war. Die waren von ihr habituell sehr arrogant gegenüber der Bevölkerung. Vor diesen Leuten konnte sich Orbán als der Vertreter des Volkes, der Tribunen geben, der ausspricht, was die Bevölkerung denkt. Und man muss schon ganz klar sagen, eine Mehrheit in Osteuropa hat große Angst vor Migration. Migration aus Krisengebieten, aus muslimischen Gebieten ist relativ neu historisch. Da gibt es nicht seit Mitte der 60er Jahre eine Gastarbeiter-Community aus Türken oder so, sondern Muslime sind eine neue Erscheinung. Das fällt zusammen, diese Angst vor Ausländern, mit großer Verunsicherung. Diese Länder, auch Ungarn, haben enorme Leistungen hinter sich, Anpassungsleistungen an den Kapitalismus. Die Welt veränderte sich für diese Menschen wirklich im Monatsrhythmus. Es ging wirtschaftlich bergauf für die allermeisten, was aber nicht heißt, dass jetzt alle reich sind. Ganz so im Gegenteil, schon gar nicht auf dem Land sind die Leute alle reich. Dort sind sie weiterhin arm. Aber es ging im Großen und Ganzen bergauf. Und dieses Bergaufgehen ist aber auch mit vielen privaten und biografischen Verwerfungen einhergegangen. Also Leute haben Arbeitsplätze bekommen und ganz schnell wieder verloren. Und so sind diese einem ziemlichen Dauerstress ausgesetzt gewesen. Und Orbán ist nun einer, der kommt und ihnen eine Weltsicht anbietet. Er sagt, wir wollen keine Migranten, wir wollen nicht behelligt werden von Schwulen. Also er hält die Welt überschaubar. Das ist seine wesentliche Botschaft. Seine Botschaft ist an seine Mitmenschen, an seine Mitungarn ist, ihr müsst euch nicht verändern. Und damit sind seine Wahlerfolge zu erklären. Das ist ideologisch argumentativ die Art, wie er das macht. Er schürt knallhart Angst. Er kann das, weil er die Medien kontrolliert. Es gibt zwar noch unabhängige Medien in Ungarn, aber nicht, aber die meisten, vor allen Dingen die Regionalzeitungen und regionale Portale, sind ganz eindeutig in der Hand von Orbáns Leuten. Also das ist grotesk, wie offen dort Pro-Orbán-Propaganda betrieben wird. Und auf dem Land ist es schwierig, sich zu informieren kritisch. Das sieht in Budapest zum Beispiel schon mal wieder ganz anders aus. Das ist also sein Erfolgsrezept.
Orbán hatte ja schon einmal als Ministerpräsident ein Amt inne zwischen 1998 und 2002. Er ist einmal abgewählt worden und hat dann seit 2010 eben eine absolute Mehrheit erreicht mit 52% der Stimmen, damals mit einem Koalitionspartner zusammen, was ihm die Zweidrittelmehrheit sicherte. Mit dieser Zweidrittelmehrheit ist tatsächlich das Verfassungssystem von Ungarn grundlegend umgestaltet worden. Ungarn hätte heute, so wie es rechtsstaatlich dasteht, eben keine Chance mehr, in die EU aufgenommen zu werden. Orbán persönlich ist ein Politiker mit einem Bauchgefühl für politische Stimmungen. Und er versteht es meisterhaft, die Entscheidungen, die er trifft, in nationaler Hinsicht zu rahmen, also ein bestimmtes Narrativ zu entwickeln, dass auch Entscheidungen, die objektiv für Ungarn schädlich sind, als patriotische Taten dastehen lässt. Also Ungarn wird dabei gezeichnet als ein kleines Land, heldenhaftes Land, das sich immer schon den großen Imperien widersetzt hat, sei es der Habsburger Monarchie, sei es der Moskauer Herrschaft im Ostblock. Und jetzt spielt, was natürlich absurd ist, diese Rolle für ihn die Europäische Union, Und wie jetzt jüngste Äußerungen aus seinem Umfeld zeigen, gibt es da auch eine große Aversion gegen Deutschland. Und nach dem Sieg von Biden befürchten diese Kreise, dass es eine stärkere deutsche Dominanz gäbe und einen stärkeren Druck auf Ungarn finanzieller Art, der eben zu Zugeständnissen zwingen soll.
Jan, wir hören, es gibt eine große Aversion, nicht zuletzt gegen Deutschland. Und man fragt sich natürlich, 2019 war Ungarn bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt der größte Nettoempfänger aus Brüssel. Wie kann man also sich mit jemandem so überwerfen, der so viele Mittel zur Verfügung stellt?
Also Mittel zur Verfügung stellt ist gut. Es gibt viele Leute in Ungarn, die behaupten, dass Orbán eigentlich nur durch die EU-Hilfen sich an der Macht halten kann. Seine Herrschaft hat er allerdings durchaus auch auf EU-Gelder gestützt. Also anders als die Konservativen in Polen stützt sich Orbán auf eine ganze Gruppe von sehr reichen Geschäftsleuten, sogenannten Oligarchen. Diese Leute versorgt er mit Staatsaufträgen, Investitionen aller Art, Straßenbeleuchtung, Straßenbau, Stadionbau und ähnliches. Und dafür halten sie ihm die Stange, indem sie zum Beispiel Medien aufkaufen und die ihm dann in einer Stiftung praktisch schenken. Diese Medien bringen sie natürlich auf Regierungslinie. Und also die Oligarchen, die er füttert mit öffentlichen Aufträgen, die durchaus von der EU unterstützt werden, das sind ja ganz normale Straßenbau und ganz normale Strukturprojekte, diese Oligarchen sind ein wichtiger Pfeiler seiner Herrschaft.
Ja, diese Theorie ist absolut richtig, wobei man noch hinzufügen kann, dass Orbán gerade in Krisenzeiten, also in der Finanzkrise 2008 oder jetzt in der Covid-19-Krise, diese Situation nutzt, um Netzwerke zu bedienen und Gegner zu strafen. Also gerade wenn Hilfspakete verteilt werden müssen, ist eine Situation da, die Oligarchen belohnt. Also ein Beispiel etwa ist, dass jetzt in den nationalen Programmen, die in Ungarn aufgelegt worden sind, Restaurantbetreiber leer ausgehen und schließen müssen, während Casinos weiter betrieben werden können. Die Casinos sind aber in der Hand von Oligarchen, die Orbán selbst sehr nahe stehen. Das zeigt, dass Krisensituationen und speziell die Pandemie, die ja auch öffentlichen Protest sehr erschwert, Versammlungen sind ja nicht möglich, dass die Orbán sehr in die Hände spielen.
In der Ortschaft Feldschut ist ein überdimensioniertes Fußballstadion entstanden. Dagegen wirkt das praktischerweise gleich nebenan gelegene Geburtshaus von Orbán auf Touristen wie ein Zwergenhaus.
Ja, das ist eine sehr hübsche Geschichte. Vor 3 oder 4 Jahren war ich da mal, um eben genau über dieses Verhältnis von Orbán zu den ihm getreuen Geschäftsleuten zu sprechen. Der Ort heißt Feldschut, liegt ungefähr 80 Kilometer von Budapest entfernt. Und dort hat Orbán, da kommt Orbán her, da hat er Kumpels und Jugendfreunde. Und dort hat er auch ein Landhaus, eine Datscha. Also das ist so eine relativ bescheidene Hütte, ganz hübsch. Kann man ganz offen reingucken. Da steht ein Besen angelehnt auf der Terrasse und so. Und dann muss Orbán nur über die Straße gehen und ist in einem riesenhaften Fußballstadion. Ganz modern, nagelneu für seinen Heimatverein Feldschut, der damals abgestiegen war gerade, aber jetzt wieder in der ersten Liga spielt. Orbán ist ein großer Fußballfan und hat einfach mal sich in seinen Heimatort dieses Stadion reingepflanzt. In ungefähr, er muss wie gesagt nur die Straße queren, um von seinem Wochenendhaus in dieses Stadion reinzukommen. Und damit nicht genug, das Stadion hat sein alter Kumpel Lőrinc Mészáros gebaut. Das ist ein Klempner. Der gibt zu, dass Gott und Viktor Orbán ihm zu seinem Reichtum verholfen haben. Der Mann ist mittlerweile Milliardär. Und dieser Klempner Mészáros, der erhält allerlei Aufträge. Unter anderem den fürs Stadion, der jetzt nicht mit EU-Geldern gefördert worden ist, der Stadionbau. Das muss man schon sagen. Aber trotzdem verrät die Episode sehr deutlich, was für ein Herrschaftsverständnis Orbán hat. Er und seine Buddies bauen sich ihr eigenes Märchenland. Da gibt's dann auch noch eine Schmalspurbahn.
Finanziert unter anderem mit Geldern aus EU-Strukturhilfefonds.
Die Kleinbahn war wirklich sehr teuer. Sie hat mehrere Millionen Euro gekostet. Und wenn man sich die Landkarte anschaut, sieht man, dass wir mitten im Nirgendwo sind. Dieses Projekt war absolut sinnlos.
Also vielleicht noch mal zur Ausgangsfrage. Wir haben hier also einen Populisten, der nicht zuletzt dank Europa sich an der Macht halten kann und der dennoch gegen Europa wettert. Herr Professor Schulze-Wessel, ist das wirklich eine Strategie, die die Mehrheit der Ungarn gut findet?
Also einerseits muss man natürlich betonen, dass Ungarn jetzt kein einheitliches Land ist, sondern dass es Oppositionen gibt in den Städten, vor allen Dingen unter der jungen Bevölkerung, aber dem eben auf dem Land und bei dem Älteren eine Mehrheit gegenübersteht, die die Herrschaft von Orbán weiter sichert. Also auch Ungarn ist ein gespaltenes Land. Aber tatsächlich hat Orbán es geschafft, durch die Beherrschung des Mediensystems, auch durch die Beeinflussung der Justiz, ein ausgesprochen stabiles System herzustellen. Also in Ungarn ist ein Wechsel durch Wahlen sehr viel weniger vorstellbar als beispielsweise in Polen. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass Ungarn, und das wären dann eben vor allen Dingen die Ungarn, die jüngeren Ungarn, sich auch um Chancen betrogen sehen, wenn etwa Hilfspakete nicht ankommen von der EU. Aber auch da gilt, dass Orbán diese Tatsachen interpretieren und für sich nutzen kann. Also wenn die Hilfspakete eben nicht von der EU nicht zur Verfügung gestellt werden sollten, wird er das in seinem Wahlkampf nutzen und den wirtschaftlichen Niedergang Ungarns, der ganz andere Ursachen hat, eben diesen verweigerten Hilfszahlungen zuschreiben?
Ich glaube, auf kurze Sicht hin, aktuell hat sich Orbán ganz einfach verzockt. Orbán hat in den letzten Jahren der EU auf der Nase herumgetanzt. Er hat immer wieder Verstöße gegen EU-Prinzipien begangen. Er hat ein Mediengesetz verabschiedet, das restriktiv gehandhabt werden kann. Er hat die Medien unter Kontrolle gebracht durch allerlei Tricks. Er hat seine Leute überall reingesetzt in die wichtigen Institutionen. Er hat Checks and Balances, die so eine Demokratie haben muss, abgeschliffen. Und die EU hat nie was gemacht. Er hat eine Kampagne gegen George Soros gefahren, die durchaus antisemitisch gelesen werden kann, aber auch ausländerfeindlich ist. Er behauptet einfach, Soros verfolge einen Plan, der da sagt, Soros wolle Europa mit muslimischen Migranten überfluten, sozusagen die Bevölkerung austauschen, die guten katholischen Ungarn alle in die Enge treiben. Das hat er alles gemacht. Er hat die EU zu einem Helfershelfer dieses sinistren Vorhabens stilisiert in seiner Propaganda. Und die EU hat eigentlich nie irgendwas getan. Es gibt zwar ein Verfahren gegen Ungarn nach Artikel 7 des EU-Vertrages. Danach könnte das Land theoretisch sein Stimmrecht verlieren. Das sind aber so hohe Hürden hinter dieser Sanktion, dass das eigentlich keine Aussicht auf Erfolg hat, sondern im Grunde im Sande verlaufen ist. Jetzt hat Orbán gedacht, er wird wieder mit einer nachgiebigen Union zu tun haben. Da hat er sich getäuscht. Er hat vor allen Dingen auch drauf gebaut, dass Merkel, die wohl zum letzten Mal eine EU-Präsidentschaft innehat, auch nicht ohne verabschiedeten Haushalt in Rente gehen möchte. Und er hat sich getäuscht. Und jetzt wird's schwierig. Er kann nur sehr schlecht klein beigeben. Er stilisiert sich innenpolitisch zum ewigen Gewinnertypen, der im Grunde der EU die wahren Werte vorhält, nämlich Tradition, christlichen Glauben und ähnliches, und der sozusagen den Volkswillen der einfachen Menschen vertritt, die Schwulenehe nicht wollen und keine Migranten wollen. Und der kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und ich dreh bei. Das geht nicht.
Also nochmal, Jan, kann sich Orbán das eigentlich erlauben, so eine offene Konfrontation mit Brüssel?
Was die EU angeht, ist das Bild differenzierter. Er war immer einer, der sich in proeuropäisch gegeben hat, vor allen Dingen, wenn er in Brüssel zu Gast war. Seine Partei Fidesz ist ja weiterhin in der EVP. Das heißt, die sitzen mit den Christdemokraten von Angela Merkel in einer Fraktion im Europäischen Parlament. Als Orbán als einziger während der Flüchtlingskrise 2015 einen Stacheldrahtzaun, einen wirklich chromglänzenden Stacheldrahtzaun Richtung Serbien hat bauen lassen, da wurde er mit Begeisterung von Seehofer zu CSU-Landesparteitagen eingeladen und durfte da seine flüchtlingsfeindlichen Reden halten. Er hat immer ein sehr pragmatisches Verhältnis zur Europäischen Union gemacht. Er weiß, dass er das Geld braucht. Aber das hält ihn nicht davon ab, im Inneren die EU, wenn es ihm denn gerade politisch in Kram passt, mit dem Warschauer Pakt zu vergleichen.
Und dann ist natürlich wirtschaftlicher Erfolg auch immer eine Sache des internationalen Vertrauens. Also Ungarn ist ein Land großer Auslandsinvestitionen, gerade von Deutschland aus. Automobilbau spielt ja eine große Rolle. Aber dieses Vertrauen von internationalen Investoren und Kreditmärkten kann man natürlich auch verlieren. Und außenpolitisch ist die Politik von Orbán sicher in die Isolation führend und insofern problematisch in langer Hinsicht auch wirtschaftlich.
Wenn das jetzt jemand hört, Herr Professor Schulze-Wessel, könnte er oder Sie ja sagen, Moment mal, Ungarn ist einer der größten Nettoempfänger der EU, möchte sich nicht rechtsstaatlichen Kontrollen unterwerfen und wettert ganz offensichtlich gegen Deutschland. Wieso schmeißen wir die nicht einfach raus?
Naja, dieser Ausschluss, realistisch gesehen, könnte ja nur einstimmig erfolgen, was nicht passieren wird. Und außerdem muss man auch sehen, dass Ungarn zwar im Moment eben von und auf längere Zeit sicherlich von Orbán und seinem Machtsystem beherrscht wird, aber es ist, wie gesagt, ein gespaltenes Land mit verschiedenen politischen Kulturen. Und diesem System Orbán, das vor allen Dingen auf das Land setzt und die ältere Bevölkerung, steht ja auch ein städtisches und jüngeres Ungarn gegenüber. Deshalb würde ich den Versuch des Ausschlusses für den falschen Weg halten.
Und Herr Professor, die harte Hand jetzt bei den Verhandlungen, wäre die auch der falsche Weg?
Die harte Hand würde ich befürworten. Natürlich müssen rechtsstaatliche Prinzipien gegen Ungarn durchgesetzt werden. Und deswegen ist es auch wichtig, in dem jetzigen Konflikt mit Ungarn hart zu bleiben, also darauf zu bestehen, dass diese Rechtsstaatsmechanismen mit dem Covid-19-Paket verknüpft bleiben. Also ein ständiges Monitoring ist notwendig, wobei man es natürlich nicht nur auf Ungarn anwenden sollte, sondern alle europäischen Staaten einer Rechtsstaatsbeobachtung unterwerfen muss, auch damit daraus nicht ein Ost-West-Konflikt wird oder besser gesagt, damit es nicht als Ost-West-Konflikt gedeutet werden kann innerhalb der Europäischen Union.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast der Spiegel. Ich bedanke mich bei meinem Spiegelkollegen Jan Puhl und bei Professor Schulze-Wessel von der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und in den üblichen Podcast-Apps. Ihnen alles Gute. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund.